Kennst du das Gefühl, dass dir einfach alles zu viel ist und du nicht magst? Hast du schon mal eine psychische Krise erlebt? Oder Mitglieder bei jemand anderem, jemand von deinen Nächsten? Fakt ist, es kann uns wirklich alle verwünschen. Jede zweite Person hat nämlich im Laufe ihres Lebens einmal eine psychische Erkrankung. Und darum stellen wir heute die wichtige Frage, ob wir denn alle etwas für unsere psychische Gesundheit tun können. Und was können wir tun, in guten wie in schlechten Zeiten? Und vor allem, wie merken wir, wenn wir Hilfe brauchen? Ich bin Lucia, arbeite bei Rheinleben und bei mir ist die Psychiaterin und Psychotherapeutin Cornelia Lenoir, die uns zu diesem Thema etwas mitgeben will. Und ich komme gerade rein mit der ersten Frage. Sollten wir alle etwas für unsere psychische Gesundheit machen? So wie wir zum Beispiel auch wissen, dass es gut ist, wenn man auf die körperliche Gesundheit achtet, dass man gesund sich ernährt und Fitness macht.
Ja klar, also das lohnt sich. Also alles, was unserem Körper gut tut, tut auch unserer Psyche gut. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir in unserer doch hektischen Zeit mehr Zeit für Erholung einplanen wollen, für die Batterien so wieder richtig können zu laden. Das geht uns allen gleich. Und wie man die Batterien wieder lädt, das geht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und ich gebe euch ein paar Ideen und vielleicht spricht dem die eine oder andere gerade mehr an. Das Wichtigste ist für die psychische Gesundheit, dass wir investieren in unsere Beziehungen. Also, dass wir unsere Beziehungen pflegen. Das ist noch interessant. Das ist eigentlich das, was uns am meisten psychisch gesund erhalten. Wir tun ja ganz viel kommunizieren, aber eben immer nur mal kurz und knapp und sind reizüberflutet. Und dort ist die Pflege von Beziehungen, wo man einander echt begegnet, wo man auch Zeit hat füreinander, wo man nachfragen kann, du, wie geht es dir denn wirklich? Das ist ein ganz grosser Wert. Und dort kann man zum Beispiel mal sich überlegen, mit wem möchte ich wieder mal reden? Mit wem möchte ich eigentlich regelmässig telefonieren? Also diese Investition lohnt sich total, dass man psychisch gesund bleibt. Und du hast es angesprochen, alles, was meinem Körper gut tut, das tut auch meiner Seele gut. Gesundes Essen, das ist ganz, ganz wichtig für die geistige Gesundheit, genug Schlaf oder eben bewusst auch Zeiten von der Erholung einplanen, Entspannung oder Aktivitäten planen, die mir wirklich Freude machen. Die ganze Kreativität, ganz viele Leute oder fast alle haben ja Musik als ganz wichtige Ressource, um psychisch gesund zu bleiben. Und auf ganz viele Leute merken, mir tut es einfach so gut, in die Natur zu gehen. Aber man muss es machen. Genau. Und Bewegung, es kann ganz ein kurzer Spaziergang sein oder Sport. Und auch die Art, wie wir mit negativem Stress umgehen, denke ich manchmal, wie lernen wir es, weniger leistungsorientiert, auch einfachere Ziele zu setzen, auch zufrieden sein mit mir, wenn es mir mal nicht hundertprozentig gelingt. So, das sind so wichtige Aspekte von psychischer Gesundheit. Oder auch, für was setze ich mein Leben ein? Wo brennt mein Herz? Wo könnte ich etwas dazu beitragen, dass die Welt farbiger wird? Das ist auch so ein ganz wichtiger Element, das meine Psyche gesund behaltet.
Wenn ich jetzt in einer schwierigen Lebenssituation bin, vielleicht private Probleme habe oder ganz viel Druck bei der Arbeit, wie merke ich denn, dass ich reagieren muss? Also, dass es mir nicht mehr gut geht? Und gibt es Warnzeichen, bevor es vielleicht spät ist und ich eben in eine Krise oder in einen Teufelskreis komme?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also grundsätzlich ist jede psychische Erkrankung fängt anders an. Und die Menschen haben ja unterschiedliche individuelle Zeichen, wenn es zu viel wird. Also ich muss jetzt so wie ein Beispiel herausnehmen, das ja doch recht verbreitet ist. Das ist die Erschöpfungsdepression. In der Schweiz sagt man dem zum Teil auch Burnout. das kann zum Beispiel so anfangen, dass ich mich überfordert fühle an der Arbeit oder mit kleinen Kindern daheim. Ich habe Mühe, mich zu konzentrieren, ich fange auch aus, anfangen aufzuschieben. Und dann kann schon so einen Teufelskreis anfangen. Ich brauche wie so mehr Kraft, um die gleiche Leistung zu erbringen wie vorher. Und gebe mir noch mehr Mühe, anfange Überstunden machen, habe weniger Zeit für mich zu erholen. Es kommt zu der Erschöpfung und dann habe ich die Kraft für mich aktiv zu erholen, habe ich dann nicht mehr. Also die Leute liegen zum Teil einfach nur noch auf dem Sofa oder schauen mehr Fernsehen und fühlen sich einfach Fehler einschleichen. Und manchmal gibt es richtige Blockaden an der Arbeit. Die Freude ist weg, die Kolleginnen gehen ihm auf den Keks, man distanziert sich innerlich mehr und plötzlich klappt es von daheim nicht mehr so. Die Freundin oder die Familie oder der Freund fragen sagen, was ist denn mit dir los? Und auf der kommt zum Rückzug. Es gibt Leute, die auch sehr viel mehr Internet konsumieren. Und so ein Warnzeichen kann dann sein, dass man probiert sich zwar noch zu erholen, aber die Regenerationsfähigkeit ist nicht mehr da. Dann kann man ein Wochenende oder nach Ferien kommt man genau gleich erschöpft wieder heim. Und das ist so ein Zeichen, wenn die Erholung nicht mehr funktioniert, dass man Hilfe holen sollte. Und in dieser Phase kommt es dann häufig auch zu Suizidgedanken oder sogar zu Suizidhandlungen. Und das möchte ich vielleicht noch schnell ausführen. Das gibt es ja bei ganz vielen psychischen Erkrankungen. Kann es zu Suizidgedanken kommen. Und dort kann man das Wichtigste dazu sagen, nämlich reden darüber lohnt sich immer. Mit Angehörigen oder mit professionellen Beratungsstellen. Ich kann jetzt sagen, reinwerfen, dass auch in Basel-Stadt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Anlaufstellen. Man findet zum Beispiel einen guten Überblick auf der Webseite redenkannretten.ch. Reden kann retten. Aber das Erste ist, dass man überhaupt selber wagt, darüber zu reden, wenn man Suizidgedanken hat. Es gibt dort ganz verschiedene so Stadien. Das eine, das haben ja ganz viele Leute, haben das, aber man hat eine Widerstandskraft. Das ist so die erste Phase. Man kann Suizidgedanken noch auf die Seite schieben. Die zweite Phase ist so, der Drang und der Widerstand sind etwa gleich gross. Die Gedanken kommen immer wieder und man kann es auf die Seite schieben, aber halt einfach weniger häufig. Und die dritte Phase, das ist wirklich die höhere Alarmphase, das ist, die Suizidgedanken sind immer da und man kann sie nicht mehr auf die Seite schieben. Und dann ist wirklich hoher Handlungsbedarf. Generell kann man sagen, das ist jetzt etwas, was unsere Gesellschaft noch tabuisiert ist, das Reden über Suizidgedanken. Und es gibt zum Beispiel einen Nothelferkurs für psychische Erkrankungen, so wie es einen Nothelferkurs gibt für körperliche Erkrankungen, wie wir alle unseren Kurs machen, für Auto zu fahren. Unser Nothelferkurs, das hat Promentesana reingebracht in die Schweiz, das heisst ENSA-Kurse und wird eigentlich überall in der Schweiz angeboten. Das sind so Orte, wo man auch lernen kann, reden über Sachen, die uns sonst schwerfallen. Das ist so das, was mir in den Sinn kommt.
Du hast jetzt eindrücklich aufgezeigt, ja, so den Weg von einer Lebenssituation, die schwierig ist, wie sich das kann anfühlen und verschlimmern, eben bis zu Suizidgedanken und dass man dann spätestens muss reagieren muss. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es denn auch psychische Erkrankungen, die komplett aus dem Nichts kommen, die mich plötzlich betreffen können, vielleicht ohne Vorwarnung oder ohne ersichtliche Belastungssituation, wo man eben so einen Verlauf gar nicht so mitbekommt und dann plötzlich konfrontiert ist?
Eigentlich tut sich jede psychische Erkrankung anbahnen. Aber als Angehörige haben wir dann manchmal den Überraschungseffekt, weil die Leute nie die Möglichkeit hatten oder sie haben nicht gewagt, darüber zu reden. Das gibt es sehr häufig bei ganz jungen Leuten, zum Beispiel, die Suizid machen, oder bei alten Leuten, auch gerade bei alten Männern. Da kommen Suizide auch im höheren Alter vor. Und die kommen nur vermeintlich aus dem Nichts. Es hat sich immer etwas angebahnt. Aber zum Beispiel war vielleicht eine Depression dahinter gewesen, und es hat sie nicht mehr wagen anzusprechen. Und sie haben selber den Zugang auch nicht gefunden. Also es sind immer Zeichen da und es lohnt sich, die so wahrzunehmen. Die Zeichen können zum Beispiel Schlaflosigkeit sein oder die Zeichen können Reizbarkeit sein oder man kann sich nicht gut konzentrieren oder man hat keinen Appetit mehr oder Bauch- und Kopfschmerzen, Lustlosigkeit, solche Sachen. Das lohnt sich, über das zu reden und zu sagen, mal jemandem zu sagen, ja, mir geht es nicht so gut. Kann ich mal mit dir darüber reden?
Jetzt hast du gerade schon die Angehörigen so ins Spiel gebracht, aber vielleicht als Gesprächspartner, als Wichtige, wenn man merkt, es geht mir nicht so gut, dass ich mich jemandem anvertrauen kann. Was kann ich denn tun, wenn jetzt jemand von meinen Nächsten eben so eine Krise hat, was nicht gut geht? Wie kann ich die Person sinnvoll unterstützen? Oder was sollte ich vielleicht auch nicht machen?
Also am meisten unterstützend ist ein offenes Ohr, interessiert zuhören. Und das ist eben eine Kostbarkeit in der heutigen Zeit. Für jemanden, wo ich merke, dass es ihm nicht gut geht, ein bisschen da sein oder etwas zusammen unternehmen. Feinfragen. Du hast das Gefühl, es geht dir nicht so gut, wenn wir mal zusammen auf einen Spaziergang oder sag mir, was tut dir gut? Manchmal können sie das selber auch gar nicht formulieren. Kann man Vorschläge machen. Und nicht mit Vorschlägen kommen. Also lieber sagen, du, es tut mir leid, dass dir nicht gut geht. Willst du mir mehr darüber erzählen? Es hat eben mit Stigmatisierung zu tun von psychischen Erkrankungen, dass sie so eine eingeschränkte Wahrnehmung, dass man nicht wagt, jemanden anzureden, wo man sich so ein bisschen selber sich hilflos fühlt. Aber es gibt auch da, sogar im Internet oder eben in einem Ersthilfekurs Möglichkeiten, wie man das auch kann, wie man das auch kann lernen. Also Begleitung von Menschen in Lebenskrisen, das ist keine einfache Aufgabe. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auch mit diesen Leuten zum Beispiel zu schauen, gibt es in der Nähe irgendeine Organisation oder eine Fachstelle oder gibt es irgendeine Religionsgemeinschaft, wo könnte die unterstützend sein. Und interessant, könnte man mal zusammen zum Hausarzt gehen. Interessant ist, dass wenn man nachher mit diesen betroffenen Leuten sagt, komm, ich komme mal mit zum Prosenektutenabend, dass das den Leuten hilft, die Hürden zu überwinden. Sonst gehen sie nämlich im letzten Moment nicht. Also du merkst so ein feinfühliges Nachfragen, offenes Ohr, Angebot machen und auch zusammen handeln. Nicht nur reden.
Und keine Ratschläge erteilen, mach doch dies oder das, oder dann wird es dir besser gehen. Oder so.
Ganz genau. Ja, das wäre sehr kostbar, wenn man das schafft.
Danke vielmals, Cornelia, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, wir haben ja für Angehörige bei der Stiftung Rheinleben ein tolles Angebot. Wenn man jetzt jemanden begleitet und selber sich sehr belastet fühlt, haben wir eine Anlaufstelle für Angehörige, wo es kostenlose Beratung gibt von der Stiftung Rheinleben. Genau, es ist ja jetzt sehr stark rauskommen, die psychische Gesundheit geht uns alle etwas an. Und es ist aber auch sehr toll, was wir alles dafür machen können, dass wir stark sind und gesund bleiben oder wenn uns etwas trifft, wie wir uns können Hilfe holen können. In diesem Sinn würde ich sagen, schaut gut zu euch und auch zu euren Nächsten und holt euch Hilfe, wenn es euch nicht gut geht.